Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch herzlich zum Gottesdienst, den unseren Gott mit dem Herzen sehen. Ja, zu Beginn des heutigen Gottesdienstes möchte ich euch etwas über mich erzählen. Es geht um meine erste Begegnung mit Gott in meiner Kindheit. Zunächst möchte ich aber ganz deutlich vorausschicken, dass ich nicht beabsichtige, die katholische Kirche in ein negatives Bild zu rücken. In meiner Grundschulzeit besuchte ich nach dem Schulunterricht die Kindertagesstätte St. Bonifatius, eine Einrichtung der katholischen Kirche. Meine Mutter war alleinerziehend und Vollzeit berufstätig. Der Bonifatius Kindergarten war damals die einzige Kita mit Nachmittagsbetreuung in unserer Nähe. Sie wurde von einer betagten Ordensträgerin, Schwester Christrude, mit strengem Regiment geleitet. Mit ihrer schwarzen Ordenstracht und der Brille, die ihren bohrenden Blick noch verstärkte, wirkte sie unnahbar. Ungehorsame Kinder wurden zur Strafe für einige Zeit von ihren Spielgefährten isoliert. Ganz besonders furchterregend war für mich die Bonifatiuskirche, das Gebäude selbst. Mit meinem 6. Lebensjahr war ich schon alt genug, um den knapp 10-minütigen Heimweg alleine zu gehen. Aber der Weg nach Hause führte unweigerlich an dieser alten, düsteren und für mich bedrohlich wirkenden Kirche vorbei. Sobald ich sie erblickte, verspürte ich Angst und beschleunigte meine Schritte. Diese Angst begleitete mich oft bis nach Hause und manchmal bis in meinen Schlaf, sodass ich oft einen wiederkehrenden Albtraum hatte. Ich möchte noch einmal betonen, dass es mir nicht um die katholische Kirche geht, sondern um Erinnerungen und Eindrücke aus meiner Kindheit, die meine erste Vorstellung von Gott prägten, einem strengen und bestrafenden Gott. Aber woher kam nur diese entsetzliche und erdrückende Angst, die ich als Kind weder benennen noch erklären konnte? Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Ephesus in Kapitel 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Könnte es sein, dass ich diese Mächte und Gewalten des Bösen als Kind schon wahrgenommen habe und aus dieser Bedrohlichkeit heraus eine völlig falsche Vorstellung von Gott entwickelte? 50 Jahre später. Es ist ein warmer Sommermorgen, 6.30 Uhr in der Frühe. Die Morgensonne lädt mich dazu ein, meine erste Tasse Kaffee auf dem Balkon zu trinken. Der Kaffee belebt meine Sinne und abgesehen von dem fröhlichen Vogelgezwitscher ist es noch ganz ruhig. Kein Autolärm ist zu hören, die Nachbarn schlafen noch. Herrlich, ich genieße diesen Start in den Tag in vollen Zügen. Dankbarkeit erfüllt mein Herz und meine Gedanken wandern zu Gott, unserem Schöpfer, und zu Jesus Christus, unserem Herrn. Ich denke an die Schöpfungsgeschichte, an Noah und die Sintflut und an die Teilung des Roten Meeres, als Mose mit Gottes Hilfe sein versklavtes Volk aus Ägypten führte. Auch Hiob, der Gott von ganzem Herzen liebte, unseren Schöpfer aber völlig unterschätzte, kommt mir in den Sinn. Und ich frage mich, wie groß bist du, Herr? Ich lese Psalm 104, die Verse 1 bis 30. Freude an Gottes Schöpfung. Ich will den Herrn preisen von ganzem Herzen. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spanntest den Himmel aus wie ein Zeltdach. Über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Ja, die Wolken sind dein Wagen. Du fährst auf den Flügeln des Windes dahin. Wind und Wetter sind deine Boten. und feurige Flammen sind deine Diener. Die Erde stelltest du auf ein festes Fundament. Niemals gerät sie ins Wanken. Wie ein Kleid bedeckte die Urflut ihre Kontinente. Die Wassermassen standen noch über den Bergen. Doch vor deinem lauten Ruf wichen sie zurück. Vor deinem Donnergrollen flohen sie. Die Berge erhoben sich und die Täler senkten sich an den Ort, den du für sie bestimmt hattest. Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf. Nie wieder soll es die ganze Erde überschwemmen. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon. Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen. Die Erde versorgst du und schenkst reiche Frucht. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. So hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das seinen Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Du, Herr, hast die riesigen Zedern auf dem Libanongebirge gepflanzt und gibst ihnen genügend Regen. In ihren Zweigen bauen die Vögel ihre Nester und Störche haben in den Zypressen ihren Brutplatz. In den hohen Bergen hat der Steinbock sein Revier und das Murmeltier findet in den Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Monate zu bestimmen, und die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du lässt die Dunkelheit hereinbrechen und es wird Nacht. Dann regen sich die Tiere im Dickicht des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Vor dir, o Gott, von dir, o Gott, erwarten sie ihre Nahrung. Sobald aber die Sonne aufgeht, schleichen sie zurück in ihre Schlupfwinkel und legen sich dort nieder. Dann steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer so unendlich groß und weit. Unzählbar sind die Tiere darin, große wie kleine. Schiffe ziehen dort vorüber und auch die Seeungeheuer, die du geschaffen hast, um mit ihnen zu spielen. All deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen zur rechten Zeit Essen gibst. Sie holen sich die Nahrung, die du ihnen zuteilst. Du öffnest deine Hand und sie werden reichlich satt. Doch wenn du dich von ihnen abwendest, müssen sie zu Tode erschrecken. Ja, sie sterben und werden zu Staub, wenn du ihnen den Lebensatem nimmst. Doch wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geschaffen und die Erde kann sich wieder entfalten. Dieser wunderschöne Psalm beschreibt einen Aspekt von Gottes Wesen, seine allmächtige Schöpferkraft. Wer kann sie mit dem Verstand erfassen? Ein weiterer Aspekt vom Wesen Gottes ist seine unendliche Liebe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Wer kann das begreifen? Ich nicht. Nicht mit meinem Verstand. Und das müssen wir auch nicht. Gott möchte, dass wir ihn mit unseren Herzen sehen. Er will, dass wir ihn lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist der Schöpfer von allem, was ist. Wenn ich über die Weite des Universums nachdenke und über die Schönheit deiner Schöpfung, bin ich überwältigt, dass du auch uns Menschen erschaffen hast. Deine Kreativität ist wunderbar, und deine Macht so groß und deine Liebe unbegreiflich. Danke, dass du uns errettet hast, indem du deinen einzigen Sohn geopfert hast. Bitte öffne unsere Herzen für dein Wort, das du durch Peter an uns richtest, und segne diesen Gottesdienst. In Jesu Namen.
Judith hat den 104. Psalm verlesen. Und der 104. Psalm und ganz vielen Stellen auch in der Bibel wird die wirkliche Größe Gottes dargestellt. Und wenn wir diese Beschreibung auf uns wirken lassen, wirklich in unserer Tiefe des Herzens, dann spüren wir, dass wir diese unbeschreibliche Macht, Allmacht und Größe eigentlich nicht erfassen können. Wir sind zu klein, wir sind zu weit weg von Gott als Mensch durch den Sündenfall und können das eigentlich nicht richtig aufnehmen. Das ist ein Zwist, der uns entsteht, weil wir glauben und wissen, dass, ja, das ist der allmächtige Gott, der mich liebt, der mich auch durch Jesus Christus erlöst hat. Und dann lerne ich da in den Jahren, in den Jahrzehnten und mache mir auch immer wieder ein neues Gottesbild und lebe und versuche, diese Beziehung immer weiter zu intensivieren. Und immer wieder kommt aber auch bei mir der alte Adam durch, der dann irgendwo ganz nebenbei so sagt, lass dir nichts erzählen, dass alles so stimmt. Und diese Problematik, dass da zwei Kräfte in meinem Inneren ringen um meine Seele, ist spürbar und begleitet uns, solange wir als Mensch auf dieser Erde sind. Und es gibt für mich ein Buch, oder es gibt ein Buch in der Bibel, das wir alle kennen, das Hiob-Buch. Und dieses Hiob-Buch habe ich dann irgendwann mal ganz gelesen. Und dann habe ich viele Kapitel dreimal gelesen, weil ich so dieses Buch nicht kannte. Und weil ich an vielen Stellen in diesem Buch mich selber wiedergefunden habe. Denn der Hiob macht einen ganz gravierenden Fehler. Wir sagen alle, und das ist auch so, beschrieben in diesem Buch, Hiob war ein sehr gottesfürchtiger Mann. Ein sehr reicher, wohlhabender, gottesfürchtiger, ehrbarer Mann. Große Reichtümer, eine große Sippe. Dieses Buch ist eins der ältesten Bücher der Erde. Wenn man so nachliest, man kann nicht genau feststellen, wo die Entstehungszeit ist, aber es sind wohl aus mehreren Schriften zusammengesetzt, ist dieses Buch, und so sagt man, Entstehungszeit, die Bibelwissenschaft vermutet in der Zeit um Salomo. Das wäre so 1000 vor Christus. Dieses Buch ist also 3000 Jahre alt und spiegelt einen Hiob, spiegelt eine Situation wider, die im Alten Testament wie im Neuen Testament, die den Menschen betrifft, also mich betrifft. Es spiegelt ein Problem wider, das tief in mir sitzt, in Hiob wie auch in mir. Und das im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und wir müssen glauben, oder wir sollten, ich bin auf der Reise, das immer wieder neu zu studieren, zu spiegeln, weil ich mich in dieser Situation des Hiob wiederfinde. Das Buch beginnt mit einer Geschichte im Himmel. Da ist Gott, unterhält sich mit den Gottesmännern. Zu dieser Zeit, so sagen die Ausleger, dass diese Sitzung im Himmel zwischen Gott und den Gottesmännern ein Gespräch war, wo auch zu den Gottesmännern der Teufel gehörte. Klingt sehr seltsam, ist auch ein bisschen seltsam, aber die ist sich da einig, dass alle himmlischen Wesen da zusammen waren und sich unterhalten haben. Und da macht der Teufel Gott den Vorwurf, da unten diesen Hiob, den sehen wir ja, ein gottesfürchtiger Mann, das sehe ich auch, aber das ist ja kein Problem für den, dass er dich ehrt und dich anbetet. Du gibst dem ja alles. Der hat Reichtum, der hat Gesundheit, der hat eine riesen Sippe, der hat alles. Dann ist das kein Problem, an dich zu glauben. Und dann sagt Gott, ich bin der Herr, der Schöpfer aller Dinge, ich bin der Große, der Allmächtige. Du kannst alles mit ihm tun, aber seine Seele tastest du nicht an. Ein ganz entscheidender Hinweis in dem ersten Kapitel des Hiob-Buches, dass Gott, der Allmächtige, auch dem Teufel die Grenze setzt. Und dass Gott vieles zulässt, aber das Leben selber, wann er gibt das Leben und er bestimmt, wann das Leben auf dieser Erde zu Ende ist. Und davon weiß natürlich Hiob nichts. Und jetzt knallt das bei Hiob, aber richtig. Und es war Gesetzeszeit, wie gesagt, Gesetzeszeit bedeutet, dieses Volk Gottes, das ausgewählte Bundesvolk Gottes, hatte ja die Verheißung, wenn ihr die Gebote einhaltet, dann werdet ihr und mich ehrt, dann werdet ihr ein gutes Leben führen. Und das war ja auch so. Wenn wir die Staaten oder wenn wir die Geschichte des alttestamentlichen Bundesvolkes angucken, mit dem Aufblühen, mit dem Niedergang und wieder Aufblühen, wird das sehr deutlich. Das war ein Spiegel ihrer Gottesbeziehung. Und dieser Hiob steckte mittendrin. Ein gottesfürchtiger Mensch. Und dann sterben die Kinder. Der Reichtum ist weg. Er wird todkrank. Die Frau sagt in ihrem ganzen Elend in der Familie, wo alles um sie herum schwindet, stirbt, verstaubt und alles kaputt geht, sagt diesem Gott ab, er wird dich strafen, es ist alles zu Ende. Eins tut Hiob nicht. Er tut das, was auch für uns heute in äußersten Situationen, auch wenn es an die Lebensgrenze geht und man nichts mehr versteht, er lässt die Hand Gottes nicht los. Das tut Hiob. Aber er begreift nichts mehr. Und er geht hin und klagt Gott an. Was habe ich getan, dass du mich so strafst? Irgendwann ist er alleine, im Elend, im Staub, in der Höhle, irgendwo, alles weg, alles, kratzt sich seine Wunden und geht mit Gott ins Gericht. Was habe ich denn getan, dass du mich so strafst? Und dann holt er sich Berater. Diese sogenannten drei Freunde, die ihn sehr gut beraten haben, nach den damaligen Vorstellungen ihn sehr gut beraten haben und gesagt haben, du musst irgendwas getan haben, dass dich Gott so straft, sonst geht das nicht. Das ist ein Denkmuster, das tief auch in mir drin sitzt. Und das war da auch. Aber diese Ratgeber halfen Hiob nicht. Und es ging auch nicht weiter. Es wurde immer schlimmer. Diese Beschreibung ist sehr intensiv und dauert 31 Kapitel. Und dann taucht in den 32 Kapiteln ein Priester, er wird nicht als Priester bezeichnet, sondern als der zu der Priesterschaft gehörte, als Sohn dessen, Elihu. Und dann taucht Elihu sah hin in diese Gesprächsrunde, die sie immer wieder führten und nach der Ursache dieser Katastrophe fragten. Mit Eliof, ich sagte, ich bin der Jüngste, ich durfte vorher nichts sagen, aber Gott hat mich beauftragt, jetzt zu reden. Und dann geht Eloi hin und redet mit Hiob und wäscht dem den Kopf, aber richtig. Und dann passiert etwas in diesem Buch, das ich so nicht erwartet habe und das ich auch noch nie so gelesen habe. Der Hiob hatte Schuld. Eine Schuld, die so tief in der Menschen sitzt, beim Hiob, wie bei mir, in diese Schuld und in diese Falle tappen wir immer wieder hinein. Und das tat auch Hiob und auch seine Freunde. Tief in unserem Herzen sitzt diese Schuld. Und dieser Eloi redet im Namen Gottes und wäscht dem Hiob den Kopf, aber richtig. Ich lese mal Auszüge. Diese ganze Geschichte, was da passiert ist und was da abgeht, wird beschrieben in dem Kapitel 32 bis 40 und ab dem 37, 38. Kapitel redet dann Gott zu Hiob selber. Und es wird deutlich, dass Hiob ein falsches Gottesbild hatte, ein Phantom. Und ich habe mich ertappt, dass ich auch oft ein Phantomgott habe, ein Gott, der irgendwo in der Laufe der Jahrzehnte sich in meinem Inneren abgebildet hat. Er ist nicht Gott. Ich war 1973, 74 bei der Bundeswehr und habe an Flugzeugen geschraubt, an Kampfflugzeugen. Und dazu gehörte auch die Phantom. Das war damals ein amerikanisches Kampfjet, der modernste dieser Zeit. 20 Jahre lang hat man dieses Flugzeug als die Kampfmaschine der Amerikaner gesehen, eine sehr robuste Maschine. Und dieses Flugzeug hieß Phantom, weil es eine Technik an Bord hatte, die auf dem feindlichen Radar eine Position projizierte, die sie wirklich gar nicht hatte. Deswegen hieß dieses Flugzeug Phantom. Und die feindlichen Radarschirme, die in einem Kriegsfall entsprechend, haben ihre Raketen programmiert mit den entsprechenden Koordinaten und die flogen natürlich auf dieses Ziel. Ganz sicher war dieses Flugzeug an der Stelle und sie explodierten und nichts geschah. Es war ein Phantombild. Diese Technik ist überholt und heute läuft vieles anders, aber das gibt mir zu denken, dass ich doch vielleicht auch von Gott ein solches Phantombild habe. Ich werde also immer wieder hingehen müssen und das überprüfen müssen, weil das ganz tief in der Seele des Menschen passiert, so etwas. Ich lese einen Auszug aus diesen Dingen, die Eloi dem Hiob vorhält. In Kapitel 35 wird Folgendes geschrieben. Eloi fuhr fort: Du behauptest, Gott wird mich für unschuldig erklären. Meinst du im Ernst, das sei richtig? Denn du fragst, was nützt es mir, wenn ich nicht sündige? Was habe ich davon? Darauf kann ich dir nur die Antwort geben, dir und deinen Freunden hier. Schau zum Himmel empor, sieh dir die Wolken an, sie sind unerreichbar für dich. Genauso wenig kann deine Sünde Gott erreichen, selbst wenn du dich offen gegen ihn stellst. Ihn triffst du damit nicht. Und umgekehrt, bringt ihm dein tadelloses Leben irgendeinen Nutzen? Empfängt er damit eine Gnade aus deiner Hand? Nein, deine Bosheit trifft nur deine Mitmenschen und wenn du Gutes tust, hilft es nur ihnen. Laut stöhnen die Menschen unter der Last der Gewaltherrschaft. Sie schreien nach Befreiung vom Joch der Tyrannei. Doch keiner fragt nach Gott, nach seinem Schöpfer, der in der dunkelsten Stunde uns Hoffnung gibt. Keiner wendet sich an Gott, der uns belehrt und der uns weiser macht als alle Tiere draußen, klüger als die Vögel in der Luft. Wenn Menschen um Hilfe schreien, weil die Bosheit siegt, wird Gott sie doch nicht hören. Ja, sie rufen vergeblich. Gott erhört sie nicht, er beachtet sie nicht einmal. Und wie viel weniger wird er dich hören, wenn du sagst, dass du ihn gar nicht siehst? Warte geduldig, Hiob, dein Fall ist Gott bekannt. Du meinst, dass er niemals zornig wird, wenn er Verbrechen nicht bestraft, weil er von ihnen gar nichts weiß. Und deshalb nimmst du den Mund hier so voll, aber machst bloß leere Worte. Du redest viel und zeigst doch nur, wie unwissend du bist. Und das wird fortgesetzt. Und hier wird etwas beschrieben, wo ich mich sehr erschrocken habe. Hier wird ein Gottesbild beschrieben, das ich so noch nicht gesehen habe von dem lieben Gott. Und dann fängt man an zu graben, was denn hier passiert bei dem Hiob. Sein Gottesbild, sein verschobenes Gottesbild hat ihn geprägt, sein Leben ausgefüllt und nun bricht alles zusammen. Wo liegt denn die Ursache, dass dem Hiob sowas passiert und mir auch immer wieder? Und da wird etwas sehr, sehr deutlich und wir müssen zurückgehen, was in uns Menschen sitzt bis heute und zwar an die Schöpfung und an den Sündenfall. In der Schöpfung hat Gott Menschen gebaut nach seinem Ebenbild, um eine Liebesbeziehung zu diesen Menschen zu pflegen. Gott hat Menschen gebaut, nicht nur um Gemeinschaft zu haben, er wollte Liebesbeziehungen pflegen mit seinen Geschöpfen. Das tat er auch. Das geht tief in das Herz und in die Seele des Menschen hinein. Und Gott sagt, wenn du diese Liebesbeziehung aufkündigst, wirst du sterben. Du wirst von der Quelle des Lebens abgeschnitten. Das ist eine kurze Bildersprache und man muss sehr viel graben, um in dieser Bildersprache, Jesus spricht ja oft in Gleichnissen, das zu durchleuchten oder herauszufinden, was denn da gemeint ist. Aus dem Reich der Himmel. Gott sagt, du darfst von diesen Früchten des Baumes nicht essen, wenn du das tust, dann wirst du sterben. Es spiegelt sich sehr viel Hintergrund in dieser Aussage, in dieser Bildersprache. Einer der Hintergründe ist, dass Gott sagt, wieso nimmst du Früchte von einem Baum, dessen Wachstum des Baumes du nicht gegeben hast? Diese Beziehung hat ihre Quelle bei Gott und die Quelle bei Gott bleibt Gott. Und es war eine Liebesbeziehung. Jetzt gehen wir mal auf diesen Begriff Liebesbeziehung ein und schauen auf den Sündenfall. Wir sagen, da ist der Teufel und der Teufel hat den Menschen verführt und dann hat der Mensch sich von Gott verabschiedet. Der Teufel sagt, du kannst ruhig davon essen, du wirst nicht sterben, du wirst sein wie Gott. Wenn der das so gemacht hätte, der Mensch hätte sofort gesagt, hau ab. Der ist sehr, sehr viel geschickter. Sehr viel geschickter. Bis heute bei mir, bei dir, bei uns, immer wieder kommt er auf Wegen, die wir erstmal überhaupt nicht erkennen. Nehmen wir aus unserer menschlichen Sicht diese Liebesbeziehung und schauen uns das an. Da ist eine junge Frau, ist eine junge Frau und ein junger Mann, die sind wirklich richtig verliebt. Richtig Schmetterlinge im Bauch und richtig verliebt. Und jetzt kommt irgendwo bei dieser sehr intensiven Beziehung kommt eine Frau dazu, die sich auch um den Mann, die auch um den Mann wirbt. Und die zwei sagen, das kann uns überhaupt nicht interessieren. Wir sind so zusammen und so verliebt. Die kann machen, was sie will. Aber irgendwann, auf einmal nach einer gewissen Zeit, stellt die Frau fest, mit meinem Mann war da nicht doch irgendwas. Und wenn dieser, wir alle kennen das, wenn dieser Gedanke nur schon in diese Beziehung hineinkommt, ist der erste Keim des Misstrauens gelegt. Und die Beziehung, die tiefe, ungeschadete, volle Liebesbeziehung nimmt ihren ersten Schaden. Und wenn man dann nicht aufpasst, und das passiert an ganz vielen Stellen so, und offensichtlich auch beim Sündenfall, denn der Teufel geht nicht oberflächlich an den Menschen, der Teufel geht an das Herz und schleicht sich ein. Und dann passiert es, dass der Mensch irgendwann sagt, beide irgendwann sagen, vielleicht sind wir ja doch mehr wie Gott dann. Wir sind ja eigentlich schon Gott, denn er hat uns ja als Mann und Frau geschaffen, wir können Menschen selber bauen. Und vielleicht werden wir dann auch tatsächlich genauso sein wie Gott. Und die Liebesbeziehung brechen sie auf. Und es passiert das, was Gott gesagt hat, sie sind auf dem Weg des Todes. Die ewige Seele bekommt nun die Finsternis des Todes im Inneren des Menschen zu spüren. Am Ende dieser Geschichte des Sündenfalls steht geschrieben, dass Gott sagt, jetzt sind sie so wie wir, Gutes und Böses zu erkennen, lasst sie uns aus dem Paradies vertreiben, damit sie nicht ewiglich leben. Der Teufel ist der Lügner von Anfang an, sagt Jesus, und ist der Vater der Lüge. Und mit dieser Lüge schleicht er sich beim Menschen ein, ganz tief in unsere Seele hinein, beim Sündenfall. Das tut er bis heute. Und wir haben dem kaum was entgegenzusetzen. Kaum haben wir dieser Macht etwas entgegenzusetzen, als Menschen, die gefallen sind von Gott. Und er tut noch etwas viel Gravierendes, etwas viel Deutlicheres, dieser Teufel. Er pflanzt in uns hinein ein Phantombild von Gott. Er sagt, bilde dir doch aus deinen Philosophien, aus deinen Wissenschaften, aus deinem Denken, aus deiner Erfahrung, aus deiner Tradition, wirst du ein Gottesbild finden und du wirst es bilden und du wirst wird etwas finden, was dir die Ewigkeit gibt, dir das ewige Leben. Und das nennt man Religion. Der Ursprung, der Keim aller Religionen, auch der christlichen Religion, ist der Teufel. Er pflanzt in uns ein Ersatzgottesbild. Das hat er bei Hiob auch getan. Er pflanzt ein Ersatzgottesbild, womit wir umgehen können und womit wir uns beschäftigen und Traditionen und Lehren machen. Und wir fallen immer wieder in dieses Gottesbild hinein. Religion bedeutet übrigens, Gott begegnen auf unserer Ebene. Also die Höhe missachten, was Hiob auch tut. Und dieses religiöse Bedürfnis, der Teufel weiß genau, dass wir auch nach dem Sündenfall eine tiefe Sehnsucht nach Gott haben. Das weiß der ganz genau. Wir sehnen uns nach der Quelle Gottes, nach dem Sinn des Lebens. Wo komme ich denn her? Das weiß der. Und das nutzt er aus. Und dann bildet er in uns diese Phantombilder. dann kann es sein, dass dieser Gott auf einmal Allah heißt, dass dieser Gott auf einmal eine Seelenwanderung ist, dass die Geister mir gut gestimmt werden und ich darüber in irgendeine Ewigkeit komme. Dieses in den Menschen tief verwurzelte Bedürfnis nach der Sehnsucht nach Gott missbraucht der Teufel und macht daraus eine Religion, Phantombilder Gottes. Da habe ich lange für gebraucht, um dahinter zu kommen. Das ist seine mächtigste Waffe. Und sie ist so geschickt und in diesen Unantagen hat sie eine Dimension erreicht, das ist unfassbar. Und da, an dieser Stelle, Hiob ist derjenige, der die Hand Gottes nicht loslässt. Und an dieser Stelle redet der Elohi auf ihn ein. Und sehr, sehr, sehr massiv. Und am Ende, ich glaube, meine so ab dem 32. Kapitel redet Elohi und ich meine ab dem 37. oder 36. Kapitel redet Gott selber zu Hiob. Und Gott kommt auf Hiob zu und sagt ihm, weißt du, wer die Sterne an den Himmel gesetzt hat und wo die Quelle dieser Sterne ist? Wenn du es weißt, dann sag es mir. Wenn du es nicht weißt, dann schweig. Kennst du mich? Weißt du, wer ich bin? Kannst du mir sagen, wo die Urfluten, die Wasserquellen, wo sie ihren Ursprung herhaben? Wenn du es weißt, dann sag mir, wo denn der Ursprung der Quelle der Ozeane ist. Du sagst doch, du weißt es, du hast alles rechtschaffend gemacht. Beweis es mir. Und Hiob versinkt immer mehr. Er sieht, wie unermesslich großartig dieser Gott ist und wie weit er eigentlich von ihm entfernt ist. Und dann sieht er auch, dass er überhaupt keine Möglichkeiten hat, diesen lebendigen Gott zu erreichen, wieder an die Quelle seines Lebens wieder zurückzukommen. Er merkt das, er spürt es, er kommt nicht mehr dran. Er hat keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit, seine Seele zu retten in die Ewigkeit. Das ist bitter, sehr bitter und das gilt bis heute. Auch wir haben keine Möglichkeit, keine Religion, kein Denkgerüst, keine Philosophie, nichts wird uns in die Nähe des lebendigen Gottes wiederbringen. Und dann versinkt Hiob und sieht, dass er völlig daneben liegt. Er glaubt an ein Phantom, an einen Gott, der in die Erfahrung, die Tradition, die Priester und alles, was im Mondstein dargestellt haben. Die haben sich einen Gott gebildet und an den haben sie geglaubt. Aber er ist es nicht. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da raus? Vielmehr Gott sagt jetzt den Weg, wie er uns da rausholt, weil wir können gar nichts. Und dann kommt eine unbeschreibliche Aussage in dem Buch Hiob, Kapitel 33, die ich noch nie gelesen habe, über die ich noch nie eine Predigt gehört habe, über diesen Elihu, obwohl er die alles entscheidende Person ist. Warum eigentlich nicht? Schreibt, wird beschrieben in dem Buch Hiob, Kapitel 33. Wie komme ich aus diesem Dilemma heraus? Gott weist einen Menschen auch durch Schmerzen zurecht, wenn er daliegt in seinen Qualen und sich vor jeder Speise ekelt, selbst vor seinem Leibgericht. Seine Gestalt verfällt zusehends, man kann alle seine Knochen zählen. Er steht schon mit einem Fuß im Grab, bald holen ihn die Todesschatten. Doch wenn ein Engel sich für ihn einsetzt, einer von den Tausenden, die den Menschen sagen, was richtig für sie ist, wenn dieser Engel Mitleid mit ihm hat und zu Gott sagt, verschone ihn, lass ihn nicht sterben, hier ist das Lösegeld. Dann blüht er wieder auf, wird gesund und frisch, er wird stark wie damals in seiner Jugend. Dann betet er zu Gott und sein Gebet wird gnädig angenommen. Mit lautem Jubel tritt er vor ihn hin und dankt dafür, dass Gott ihn wieder von seiner Schuld freispricht. Offen bekennt er den Menschen, ich hatte gesündigt und das Recht missachtet, doch Gott hat mir es nicht angerechnet. Er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt, nun darf ich weiterleben und sehe das Licht. Hammer! Wenn wir diese Stelle ins Neue Testament setzen, eins zu eins können wir lesen, Unsere Seele, unsere Gestalt verfällt zusehends und man kann seine Knochen zählen. Ich stehe schon mit einem Fuß im Grab, bald holen mich die Todesboten. Nichts rettet mich. Doch wenn Jesus Christus sich für mich einsetzt, einer, der im Himmel für mich gestorben und auferstanden ist, der den Menschen sagt, was für sie richtig ist, wenn dieser Jesus Christus Mitleid mit mir hat und zu Gott sagt, verschone ihn, lass ihn nicht sterben, hier ist das Lösegeld, dann blüht er wieder auf, wird gesund und frisch, er wird stark wie damals in seiner Jugend. Das ist Jesus Christus. Nichts, nichts haben wir. Wir haben ganz oft ein falsches Gottesbild. Wir haben ein Phantom über Traditionen Jahrzehnte auch in dieser Gemeinde gelebt. Wir brauchen ein neues, jeder für sich persönlich. Es ist ungeheuer spannend. Diese Kapitel 32 bis 40 habe ich dreimal gelesen, um zu begreifen, was da eigentlich abgeht. Und das betrifft mich genauso wie damals den Hiob. Meine unendliche Verlorenheit, alles, was ich machen, tun und denken kann, nützt nichts. Damals wie heute. Ich brauche eine Hilfe. Bei Hiob war es ein Engel, der zu ihm geboten wird im Himmel, auf seinen Namen bezogen. Und für uns und für mich ist es Jesus Christus. Und nichts anderes. Und wenn man das verinnerlicht und das tatsächlich weiter in sich aufnimmt, dann erleben wir einen neuen Gott, einen neuen Christus. Wir erleben etwas völlig, eine völlig neue Dimension. Es ist befreiend und es gibt Leben. Und wenn die Bibel von Leben spricht, dann spricht sie immer vom ewigen Leben, von einem Leben, das den Tod nicht kennt. Und dieses Leben schenkt Jesus Christus. Deswegen ist es eigentlich der Hammer, immer wieder dieses neue Besinnen, nicht auf eine Religion oder auf eine Tradition, sondern auf die Person Jesus Christus. Und diese Falle, in der Hiob steckte, stecken wir immer wieder. Und dann sagt Hiob am Ende des Buches, und das geht uns dann vielleicht genauso, ich bereue mein Geschwätz von gestern. Alles, was ich gesagt habe, schmeiße ich in den Staub. Weil es nichts nützt, es hilft nicht weiter. Ich habe dich gesehen, aber jetzt habe ich dich.